Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Susanne Burkhardt.
So ist es. Ich begrüße Sie sehr herzlich. Hier zu Gast ist gleich Zaha Rahimi, Mitbegründerin des Performance-Kollektivs Monster Truck. Ihre Inszenierung MILF hat heute in Basel Premiere. Was dieses MILF bedeutet und worum es in dem Stück geht, dazu gleich mehr. Ja, und was die Theater vom Rummel lernen können, auch das erfahren Sie hier in der kommenden halben Stunde. Am Basler Theater steht heute Abend eine Premiere auf dem Programm mit dem Titel MILF, das ist die Abkürzung für Mothers I'd Like to Fuck. Eine Bezeichnung für Frauen, die nicht mehr ganz jung sind, aber irgendwie doch noch attraktiv genug, um mit ihnen ins Bett gehen zu wollen. Geschrieben hat das Stück Anne Haug. Bei ihr geht es um die Anziehung zwischen zwei Frauen, von denen die eine in einer konventionellen Familiensituation mit Mann und Kindern lebt. Eine plötzlich auftauchende ehemalige Geliebte bringt das Leben aller durcheinander. Inszeniert wird das Ganze von Zaha Rahimi. Theaterliebhaber kennen Sie vielleicht vom Performance-Kollektiv Monster Truck. Das hat sie mitgegründet. Und was sie an dem Stoff so spannend findet, das hat sie mir vor der Sendung erzählt. Hallo.
Hallo.
Frau Rahimi, der Begriff MILF, der stammt ursprünglich aus der Pornoindustrie und reduziert eine Frau ja auf ein so noch begehrenswertes Äußeres. Ist aus Ihrer Sicht MILF eher ein Kompliment oder eher eine Beleidigung?
Ich glaube, es ist beides. Es ist auf der einen Seite eine Beleidigung, weil es einen objektivierenden Blick auf eine Frau beschreibt. Aber auf der anderen Seite kann es auch ein Kompliment sein, weil erstmal eine Mutter und Sexualität nicht zusammengedacht werden. Eine Mutter hat eher die gesellschaftliche Rolle, sich um die Kinder zu kümmern und sich um die Care-Arbeit zu kümmern, die heilige Mutter. Und eine Mutter, die sexy ist, ist erstmal was, was durchaus auch ein feministisches Potenzial haben kann. Und in unserem Projekt haben wir uns dafür interessiert, diesen Begriff zu nehmen und ihn umzudrehen, also sich zu fragen, was ist eigentlich das mütterliche Begehren? Das hat uns interessiert.
Es ist ja Ihre erste Zusammenarbeit mit der Autorin Anne Haug. Wie haben Sie sich denn diesem Text genähert?
Also wir haben den Text sozusagen in Gesprächen zusammen entwickelt und Anne hat den geschrieben. Eigentlich sprechen wir von unserer eigenen Erfahrung. Also ich als Mutter, Anne als noch nicht Mutter, aber es geht ja auch um dieses Alter, diese mittelalten Frauen. Dieses Alter, wo wir noch keine alte Frau sind, aber auch keine junge mehr, sich dem mal anzunähern, zu sagen, was passiert da eigentlich in diesen Momenten? Was gibt es da eben für so ein Shift, aber eben nicht nur von außen betrachtet, sondern aus der Innenperspektive. So, das hat uns interessiert. Und auch sich in einer Familienkonstellation zu befinden oder eben den Weg zu wählen, nicht in eine Familie gehen. Und beide Wege sind parallel da oder es gibt bei beiden Wegen auch immer die Bedürfnisse nach einem anderen. Also wenn man keine Familie hat, sehnt man sich vielleicht nach einer. Und wenn man eine hat, sehnt man sich nach mehr Autonomie und nach mehr Freiheit. Und in diesen Figuren, die Anne geschrieben hat, stecken eigentlich beide Bedürfnisse drin. Und die äußern sich aber zum Beispiel in der Tamara-Figur, in dieser Mutter-Figur, durch auch eine Gewalt und eine Gewalt auch gegen ihre Kinder in übertragenem Sinne. Und das wird in diesem Stück auch deutlich.
Ja, es gibt ja auch so verstörende Sätze wie Tamara, die Sie gerade angesprochen haben, wenn sie sagt, ich bin ein Wurmloch mit vielen Würmern drin. Mhm. Und es gibt so eine Gewaltszene, Sie haben es schon angesprochen, zu einem ihrer Kinder, was sie dann umbringt, was aber eher so eine surrealistische Szene ist. Und dann gibt es halt eine Szene zwischen dem Ehemann und der Ex-Freundin, die plötzlich sich nahe kommen und jeder gesteht sich eigentlich, dass er die Sehnsucht hat nach etwas anderem. Also sind die alle komplett unzufrieden, diese Figuren?
Ja, kann man so sagen. Also eigentlich haben die alle Sehnsüchte, die die anderen Figuren in sich tragen und umgekehrt. Und ich würde sagen, am Ende erzählen wir so eine Art von Patchwork, Familie, Utopie, in der sich das alles einlöst, in dem es eine Dreierbeziehung gibt, in dem sie sich in einem paradiesischen Zustand bewegen. Es gibt ein Blumenmeer, in dem die sind. Also es wird auf jeden Fall surrealistisch, aber es ist eigentlich, wird keine Lösung gezeichnet. Ich glaube, dass diese zwei Kräfte von, wie wollen wir eigentlich leben? Wollen wir uns in familiären Strukturen befinden? Wollen wir in größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen denken? Wo steht da das Individuum? Das sind keine Fragen, die wir da lösen, aber wir stellen sie halt aus der Perspektive von der Mutter einfach.
Das sagt Zaha Rahimi. Rahimi, Regisseurin und Performerin, Mitbegründerin der Performancegruppe Monster Truck. Ihr Kollektiv, Frau Rahimi, das geht ja gerne an gesellschaftliche Tabus, provoziert gern. Da wird auch mal ein Schwein auf der Bühne filetiert. Und mit Geschlechterräumen und Gewalt haben Sie sich auch schon öfter auseinandergesetzt, zum Beispiel zuletzt in der Inszenierung Phaedra. Dieses Stück von Anne Haug, das ist ja so eine Art Wunschdenken, dass man vielleicht doch alle Bedürfnisse unter einen Hut kriegt, so ein Idealzustand. Aber ist das denn überhaupt erstrebenswert, dass alle unsere Bedürfnisse und Sehnsüchte erfüllt werden?
Ja, ich glaube schon. Also ich würde sagen, ich will immer alles. Ich will ein Kind haben, ich will aber auch sexy sein. Ich will Karriere machen, aber ich will auch stricken. Also ja, ich will alles. Ich finde, das ist auch total legitim, das zu sagen. Ja.
Sie haben im Kontext von MeToo mal gesagt, Sie wünschen sich einen weiblichen Weinstein, eine aggressive weibliche Stimme. Haben Sie die bis jetzt schon erkannt irgendwo? Gibt's die?
Nicht so richtig. Ich finde es momentan ganz interessant. Da gibt es diesen Trial zwischen Amber Heard und Johnny Depp, der irgendwie sehr medial ausgeschlachtet wird. Und da ist ja Amber Heard wird eigentlich, würde ich mal sagen, medial ziemlich geschlachtet als diejenige, die ihren Mann missbraucht und gewalttätig gegen ihren Mann agiert. Und ich gucke mir das so an und frage mich manchmal, ja, was werden da eigentlich für Stereotype reproduziert? Und Johnny Depp steht eigentlich gerade als der Gute da. Ich finde das natürlich ganz interessant, dass sie in diesem Moment die Böse ist. Aber es passiert eigentlich wieder aus so einer misogynen Richtung, finde ich. Und ich glaube, ich habe den weiblichen Weinstein noch nicht gefunden, aber wir suchen noch.
Haben Sie eine Erklärung dafür, warum Amber Heard so viel härter angegangen wird als Johnny Depp?
Ja, ich glaube, weil die Wege einfach schon geebnet sind. Also es ist einfach sehr, sehr einfach, sich in eine Misogynie reinzusetzen, weil sie einfach so präsent ist. Also ich glaube, da kriegt man einfach viel mehr Applaus dafür gesellschaftlich. Und das ist natürlich auch dieses Bild des Opfers. Ist sie ein echtes Opfer? Wie muss sich ein Opfer verhalten, damit es ein Opfer ist? Also ich finde, Johnny Depp wird immer noch als der smarte Typ, der eben ab und zu ausrastet, irgendwie gelesen. Hat halt auch natürlich eine riesen Fanbase durch Pirates of the Caribbean und so weiter. Aber ich glaube, warum so auf ihr rumgeritten ist, ist auf der einen Seite, weil sie sich verletzlich zeigt, so, weil man sie weinen sieht und das einfach Schadenfreude oder Häme ist. Aber ich glaube, eigentlich ist der Grund, weil es einfach strukturell so geebnet ist, eine Frau schuldig zu machen und eine Frau für schwach oder so zu erklären. Ich glaube, es kriegt einfach mehr Applaus, eine Frau durch den Dreck zu ziehen. Das glaube ich.
Jetzt gibt's heute Abend die Premiere Ihrer, ja, vielleicht Utopie, eines großen Miteinanders über die klassischen Rollenmodelle von Familie hinaus. Wie wird das denn von Ihnen inszeniert?
Ja, ich bediene mich gern dem Horrorgenre oder ich will eigentlich immer, ich gehe mal die Wette ein, ob Horror im Theater möglich ist und das versuchen wir. Ich finde, Horror funktioniert eigentlich immer nur mit Humor, gerade im Theater, weil die Erzeugtheit der Mittel so offenbar ist und wir gehen da eigentlich in so eine Horror-Trash-Richtung, würde ich mal sagen. Wir erzählen es eigentlich mit großen Bildern, die auch erstmal so für sich stehen, so.
Wie muss ich mir das vorstellen?
Kann ich das mal sagen.
Also es gibt zum Beispiel zentral auf unserer Bühne ist ein Bett, das aber ganz viel kann, das sich transformiert, durch das man auf- und einsteigen kann, aus denen Blumen gebärt werden. Also das Bett auch als so das Zeichen für das Häusliche, das Geborgene, das Sichere, so der Ort, wo was Neues entsteht, wo Kinder zu Bett gebracht werden, wo Sexualität entsteht. Natürlich, all das passiert im Bett. Im Bett wird gestorben und es wird Sex gehabt, es wird geschlafen. Also das ist das Zentrum dieser Bühne, ja. Und wir haben auf der Bühne zwei Schauspielerinnen, eine hochschwanger, was wir auch in das Stück inhaltlich mit eingedacht haben. Wie ist es, wenn man eine echte Schwangere auf der Bühne hat bei diesem Thema und gehen damit auch performativ um?
Das sagt Zaha Rahimi. MILF, ein neues Stück von Anne Haug, hat heute Abend Premiere im Theater Basel und wird inszeniert von Zaha Rahimi. Wir dürfen gespannt sein auf diesen Abend. Ich wünsche toi, toi, toi und danke sehr für das Gespräch.
Danke auch.
Ja, und wie es dann war in Basel, das können Sie heute Abend ab 23.05 Uhr hören. Die Kritik in Fazit, dem Kulturmagazin. Die Autorin Laura Naumann schreibt Theaterstücke. Sie performt mit dem Kollektiv Henrique Iglesias und hin und wieder, da begibt sie sich für das Theatermagazin Rang 1 an Orte, die auf den ersten Blick mit dem Theater gar nicht so viel zu tun zu haben scheinen. Genau, scheinen. Und dann beim genaueren Hinschauen, da lassen sich dann doch Rückschlüsse zur Bühnenkunst ziehen. Diesmal zum Beispiel war Laura Naumann für uns an einem Ort, der meistens nur temporär erlebbar ist. Sie war auf dem Rummel.
Dramatischer Betriebsausflug. Alltagsexkursionen mit Laura Naumann.
Seit ich denken kann, haben Rummel das, wovon Theater träumen. Ein stabiles Publikum, das nicht droht, auszusterben. Aber warum eigentlich? Schließlich kostet alles außer Durchlaufen und Gucken mindestens 7 Euro pro Interaktion. Es ist laut, es ist voll und man kann nirgendwo sitzen, außer in Dingern, die sich drehen. Und das kostet auch 7 Euro und mir zumindest wird davon schlecht. Trotzdem treffen sich auf den Neuköllner Maintagen in Berlin alle, die sich sonst selten bis nie treffen. Alle Sprachen, die es in der Stadt gibt, werden gesprochen. Hipster sitzen neben Rentnern im Riesenrad. Halbwüchsige stehen neben Halbnackten in der Schlange. Bärtige, kopftuchtragende Kinder, Einzelne, mehrere, alle wollen gleichzeitig auf Dosen werfen und Plüschtiere für 7 Euro gewinnen oder sich nebeneinander sitzend den Freefall Tower hochziehen lassen, um dann für ein paar Sekunden in die Tiefe zu stürzen. Als wäre das alltägliche Zusammenleben mit den anderen Menschen auf diesem Planeten und sein drohender Klimatod nicht schon scary genug. Falls jemand lange keine Trennung hinter sich hat und sich erinnern möchte, wie sich das anfühlt, Freefall Tower ist euer Fahrgeschäft. Also woran liegt's? Und was kann das Theater vielleicht vom Rummel lernen? Menschen wollen unterhalten werden und etwas fühlen. Wozu sonst setzt man sich in eine Geisterbahn oder in eine wilde Maus? Oder halt in einen Theatersaal, in dem Menschen einem Menschsein vorspielen. Als Fan von beiden traditionsreichen Institutionen fallen mir noch mehr Gemeinsamkeiten ein. Geiler Sound mit jeweils der Lieblingsmusik der Leute hinter den Kulissen, buntes Licht, Nebel und manchmal gut gemachte, manchmal billige Effekte. Dramatische Szenen voller Aussagekraft und Poesie spielen sich ab.
Männer schlagen mit riesigen Hämmern auf einen Block und ein Bolzen schnellt in die Höhe.
Einer trifft schon das 5. Mal in Folge nicht. Gleich zieht er dem Hammerverleiher den Hammer über, weil das kann ja nicht wahr sein. Seine Freundin hält ihn davon ab.
Beim 6. Versuch trifft er dann, endlich, und der Bolzen schlägt oben an, Gewinn.
Den Preis, eine Rose aus Plastik, überreicht er seiner Mutter nachträglich zum Muttertag. Sie winkt ab. Ein ungefähr 16-Jähriger sitzt im Kartenhäuschen eines Fahrgeschäftes, in dem Menschen in Zweiergondeln auf einer Scheibe und um ihre eigene Achse gedreht werden und redet den Kreischenden per Mikrofon gut zu. Der Effekt macht, dass seine Stimme klingt wie die jedes Rekommandeurs seit Beginn der Rummelzeitrechnung. Der absolute Wahnsinn, let's do it, Attacke Baby, Finale, Endspurt, Absturz. Und dazu das Geräusch, das klingt wie die Hupe der AIDA. Smartphones und Sneaker fallen aus Kotzmühlen und verfehlen knapp Köpfe. Eise stürzen aus Waffeln und bringen Kinder zum Weinen. Es wird sich angeschrien und nacheinander gesucht. Manche kotzen, andere sind stoisch. Was willst du machen? Seinen Magen sucht man sich auch nicht aus. Eine Band aus 100-Jährigen spielt 3 Stunden lang Classic-Rock-Hits. Ein einziger Fan tanzt. Menschen wie ich erinnern sich an ihre Höhenangst, als sie schon in 15 Metern Höhe sind. Es wird sich an Metallbügeln und Liebsten festgekrallt. Und am Ende meiner Fahrt mit der wilden Maus kann ich für 7 Euro ein Foto erwerben, das mich mit Fahrtwind im Gesicht und gefühlt dem Tode nahe zeigt. Aber ich habe überlebt. Dankbar gehe ich am Abend ins Bett. Und treffe in den nächsten Tagen noch oft Leute, die ihr Souvenirfoto von der Fahrt mit der Achterbahn laminiert um den Hals tragen, wie eine Medaille. Vielleicht wäre das was fürs Theater. Statt immer Abendzettel, die zu Hause in Ablagekisten oder im Papiermüll verschwinden, einfach mal am Ausgang ein Foto von der eigenen ZuschauerInnen-Performance erwerben. Huch, bin wohl schon wieder eingeschlafen. Und dann den FreundInnen stolz zeigen. Ja, ja, genau, das war damals bei Maria Stuart. Die Challenge für die TheatermacherInnen wäre dann, ihr Publikum in die größtmöglichen Zustände zu versetzen. Die Gesichter sollen ihnen entgleisen. Fühlen sollen sie etwas. Na los!
Genau, wer will das nicht vom Theater in Zustände versetzt werden und zwar in größtmögliche. Und nach dieser schönen Theater-Zukunftsidee von Laura Naumann, da gehen wir jetzt weit zurück in die Theater-Vergangenheit.
Die geniale Stelle.
Ja, und an die erinnert sich heute Hans-Werner Krösinger, der Dokumentartheatermacher. Er probt gerade mit seiner Partnerin Regine Durer am Residenztheater in München an einem Stück zur Geschichte des Olympia-Attentats. Premiere ist im September und dort in München im Konkurrenzhaus in den Kammerspielen. Da hat Hans-Werner Krösinger vor langer Zeit seinen genialen Moment erlebt.
Also meine geniale Stelle, das liegt leider schon sehr, sehr lange zurück. Da war ich noch nicht mal 20 Jahre alt. Da bin ich nach München getrampt und bin in München abends ins Theater gegangen. Und weil ich Peter Lühr einen ganz großartigen Schauspieler fand und war in den Kammerspielen und habe gesehen Peter Lühr in Golden Windows. Das war von jemandem, der hieß Robert Wilson. Und ich hatte keine Ahnung, wer Robert Wilson war. Und ich saß in diesem Theater drin, da war Peter Lühr. Und dann gab es ein Zeitmaß, das total verlangsamt war, und dann gab es einen Mond, der sich drehte, und dann gab es diesen Schauspieler, der ganz langsam Sätze sprach, und du hattest das Gefühl, du steigst in eine völlig fremde Welt ein. Und ich war sowas von geflasht, wo ich so gedacht habe, was war das denn gerade, was habe ich denn hier gerade gesehen? Ich hatte sowas einfach noch nie gesehen im Theater. Bin dann rausgegangen und die Vorstellung war ziemlich gut verkauft, musste das unbedingt nochmal sehen und bin am nächsten Tag, da bin extra einen Tag länger in der Stadt geblieben, bin am nächsten Tag wieder zu den Kammerspielen gepilgert, weil ich da rein wollte und dann war es halt ausverkauft und dann habe ich gedacht, Mist, jetzt ist vorbei, jetzt kann man es nicht mehr, jetzt war es. Und kurz bevor es anfing, kam ein alter Münchner vorbei und hatte eine Karte übrig und schenkte mir die Karte. Und ich saß in der dritten Reihe und es war die Erschütterung und das Schöne und war beim zweiten Mal noch genauso da wie bei meiner ersten Vorstellung. Ja, meine geniale Stelle, glaube ich.
Hans-Werner Krösinger über einen genialen Theaterbesuch an den Münchner Kammerspielen und Peter Lühr in Golden Windows von Robert Wilson. So, zum Schluss von Rang 1, dem Theatermagazin, noch dies, das Theatertreffen. Über das haben wir ja vor einer Woche hier in Rang 1 gesprochen. Das geht morgen zu Ende. Alles Wichtige zum Finale mit Alfred-Kerr-Preisverleihung und mit abschließender Kritikerrunde. Das gibt's dann morgen hier im Programm vom Deutschlandfunk Kultur in Fazit ab 23 Uhr. Ich bin Susanne Burkhardt, wünsche viel Vergnügen dabei und noch einen schönen Samstag.